Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute haben wir die Bude voll und eigentlich geht es aber um zwei ganz tolle Frauen, die ihr kennenlernen dürft und die ich zum Teil schon kenne und zum Teil jetzt auch kennenlernen darf. Ich spreche heute mit Mirjana und Teresa Palermo. Es sind Mutter und Tochter. Und beide haben eine besondere Mutter-Tochter-Beziehung, ganz grundsätzlich sowieso, weil sie Mutter-Tochter sind. Aber Mirjana ist im Teenager-, frühen Erwachsenenalter erblindet. Und das hat natürlich das Leben von ihr und auch der ganzen Familie völlig verändert. Und darüber wollen wir sprechen. Und ich will jetzt schon vorwegnehmen, Mirjana, obwohl sie erblindet ist, ist ein super aktiver Mensch. Sie reist, sie war schon in Ländern, wo ich noch nie war. Sie hat einen ganz tollen Hund, einen Assistenzhund, der ihr hilft. Und aus meiner Sicht habe ich noch nie einen Menschen gesehen, der mit einem Handicap so frei und aktiver und selbstbestimmtes Leben geführt hat. Das schon mal vorweg, aber so war es wahrscheinlich nicht immer. Ich freue mich jetzt erstmal, dass ihr beide Zeit gefunden habt und dass wir heute sprechen.
Ja, hallo. Danke für die Einladung. Ich bin Mirjana, die Tochter, und das war ja mal eine wahnsinnig tolle Anmoderation. Vielen Dank. Und ich gebe jetzt einfach mal an meine Mama weiter.
Hallo, ich bin die Teresa und freue mich, dass ich auch hier sein darf.
Fangen wir vielleicht von vorne an, Mirjana, das Sehen. Also war das als Kind, als du geboren wurdest oder als Kind in der Schule, hattest du Probleme mit den Augen oder wie hat sich das sozusagen ergeben?
Genau, also das war durch einen Ärztefehler damals. Der wurde aber nie bewiesen, aber da kann meine Mama nachher noch vielleicht mal mehr zu erzählen. Aber genau, ich bin mit einer Sehbehinderung groß geworden und habe das aber nie gemerkt eigentlich. Also erst wirklich, als ich in die Schule kam, wurde ich das erstmal darauf aufmerksam, dass ich anders bin, in Anführungsstrichen. Vor meinem Schuleintritt war das nie Thema. Also ich bin ganz normal groß geworden, hatte immer Freunde, dann meine tolle Familie. Meine Mama hat mich immer ganz, ganz süß mit Eulili gekleidet. Also ganz bunte, schöne Farben, und das ist mir tatsächlich auch heute sogar noch geblieben, also die Farben. Und ich glaube, das ist auch eine große Rolle in unserem Leben, die Farben. Genau. Und genau, erst mit dem Schuleintritt habe ich das erste Mal gemerkt, oh, ich bin anders als die anderen Kinder.
Teresa, lass uns das nochmal genauer erklären. Also was war mit Mirjanas Augen?
Also als sie geboren ist, da wurde ihr Silbernitrat in die Augen getropft, ohne dass man uns in Kenntnis gesetzt hat. Es ist prophylaktisch, einfach damit keine Entzündungen entstehen. Und da ging die Odyssee los. Da wurde unsere Welt auf den Kopf gestellt. Am nächsten Tag, als ich sie bekam, nach der Entbindung, waren die Augen trübe. Und dann fragte ich die Schwestern, was da los wäre. Und dann hieß es, ach, das neugeborene Schleier hätte sich nicht gelöst. Stimmte natürlich nicht. Nachdem ich dann entlassen worden bin mit Mirjana aus dem Krankenhaus nach einer Woche, habe ich einen Kinderarzt aufgesucht. Und der erklärte mir, dass sie eine Trübung hätte. Ich konnte damit überhaupt nichts anfangen, weil mir das einfach nicht bekannt war. Ja, und dann kamen wir von einer Klinik in die andere, und zum Schluss waren wir dann in Essen in der Augenklinik. Und da hieß es Linsentrübung, Netzhautablösung, das volle Programm. Und Augendruck, und dann sollten beide Augen entfernt werden.
Gottes Willen.
Das war die Diagnose.
Als Baby?
Als Säugling.
Mein Gott.
Ja, da war sie mittlerweile, nachdem wir dann in Essen angekommen waren, da war sie 9 Tage. Und dann hieß es, erblich bedingt, das haben wir dann ausgeschlossen. Wir wurden dann alle gebeten zu kommen, zu einer Untersuchung. Unser Mario, also unser Sohn, der war damals 7, auch, mein Mann, ich. Dann wurde das ausgeschlossen, dass das eine erbliche Situation war. Und ich habe immer gesagt, dass es an diese Tropfen lag. Bis dahin wusste ich nicht, wie diese Tropfen hießen.
Und aus welchem Grund? Ich habe es noch nie gehört, dass man neugeborenen.
Ja, das macht man, damit keine Entzündungen. Das war ein Versuch.
Okay, ja, das war ein Versuch.
Mhm. Ja, ja, das stellte sich hinterher heraus, dass das ein Versuch von der Pharmaindustrie.
Toll. Mhm.
Ich habe vielleicht, darf ich noch mal kurz, ich habe auch noch mal recherchiert. Mhm. Und tatsächlich verabreicht man Silbernitrat bei Babys, deren Mütter Streptokokken oder andere Geschlechtskrankheiten hatten, HIV. Und das hat meine Mama ja alles gar nicht. Mhm.
Ja. Ja, und ist es dann, die Augen müssten entfernt werden, weil sie furchtbare Schmerzen hätte durch diesen Augendruck.
Hat sie auch viel geweint als Baby? Also,
ja, sie wurde ja ständig gestört. Ne? Ja. Ständig Tropfen und aus dem Schlaf gerissen. Ja, und dann habe ich gesagt, sie könnten sie untersuchen unter Narkose, aber noch keinen Eingriff. Mhm. Vornehmen. Ich wollte noch mehrere Meinungen mir reinholen. Ja, und dann kam eine Professorin, die Professorin Melin damals, eine ganz tolle Frau, die hat uns lange begleitet und auch wirklich uns auch alles erklärt, wie das Auge aufgebaut wird und was da alles gemacht werden könnte. Ja, und dann sagte sie, Entwarnung, sie hat den grauen Star, die Linsentrübung. Ja, und dann haben wir zugestimmt, dass die Linsen entfernt wurden. Da war sie 11 Tage alt, war der erste OP. Und Wochen später entstand dann am rechten Auge ein Glaukom. Ja, und dann ging die Odyssee weiter. Dann war ein Augeninnendruck, der war so hoch, musste mehrmals operiert werden. Alles Mögliche wurde in Essen dann halt gemacht, damit sie weiter sehen konnte. Ne? In diese Zeit fühlte ich mich auch, alleine gelassen. Ich hatte keine Information und wichtig war mir, mein Kind durchzubringen, ein normales Leben zu führen und ein selbstständiges, bestimmtes Leben.
Ja.
Das war so meine Vorstellung für sie. Ne?
So ganz grundsätzlich in diesem Kontext, ihr habt so viele Ärzte gesehen und das alles war schon, da war sie erst ein paar Tage alt. Ich meine, da kommt sowieso, da hat man gerade ein Kind auf die Welt gebracht, das ist sowieso alles ein krasser Umschwung. Du hattest schon ein Kind.
Ja.
Und Die Ärzte haben nicht wirklich dir ein Sicherheitsgefühl gegeben, sondern hast du eher gedacht, wir müssen ja jetzt eine Lösung finden medizinisch, aber wir als Familie, ich möchte für meine Tochter das Beste, da hat keiner wirklich geholfen.
Nein, es gab keine Information, nichts. Und ja, dann habe ich mich erstmal hingesetzt und überlegt, welchen Weg gehe ich jetzt, ne? Ich war völlig überfordert.
Klar.
Ja, und dann habe ich bei der Stadt angerufen, nachgefragt, dann habe ich mich schlau gemacht mit Schulen, dann kam ich zu einer Frühförderung, dann hatten wir einen ganz tollen Optiker, der hat mit Essen zusammengearbeitet, was Kontaktlinsen bei Neugeborenen, ne? Mariana bekam dann Linsen angepasst.
Wie habt ihr die eingesetzt? Bei so einem
Das haben die gemacht. Unter Narkose. Ich war gar nicht fähig dazu. Diese Linsen, die blieben Tag und Nacht drin.
Okay.
Und die wurden dann immer nur ausgewechselt, wenn sich die Sehstärke veränderte, was ja bei Babys so ist.
Ja.
Ne? Und immer unter Kontrolle. Und dieser Optiker, der arbeitet, den gibt es eigentlich auch noch.
Mhm.
Und der arbeitet mit der Schule für Blinde und Sehbehinderte in Gelsenkirchen.
Mhm.
Der hat mich dann auf diese Frühförderung gebracht.
Mhm.
Ja, dann habe ich die Schule kontaktiert, dann kamen die auch und dann wurde sie zu Hause gefördert als Baby.
Mhm. Wahnsinn, als Baby schon.
Als Baby. Das war mir nicht genug.
Mhm.
Und dann habe ich wieder bei der Stadt angerufen, bei den Krankenkassen und habe weitergefragt, welche Möglichkeiten. Und dann kam die Frühförderung in Eickel, Wanne oder Eickel, die Frühförderung. Die kam dann auch nach Hause.
Aber was kann man sich darunter vorstellen? Also Ein Baby, also in dem ganz am Anfang, ich weiß gar nicht, in wie viele Wochen hat ein Baby sowieso nur diesen so Armabstand quasi zur Brust. Die Wahrnehmung, also das Sichtfeld ist sowieso klein. Das verändert sich dann. Dann wird dann kommen die ganzen nächsten Entwicklungsschritte, Krabbeln, Laufen. Wie beschreibt mal Mirjana als Baby? Was konnte sie sehen? Hat sie nach Sachen gegriffen? Wie können wir uns das vorstellen?
Dadurch, dass wir schon ein Kind hatten, der war 7, habe ich natürlich die Vergleiche gehabt. Ja, was sieht ein Kind, wenn er gerade geboren ist, oder was fühlt der, was tastet der die Haut der Mutter, ne? Die Nähe. Mhm. Und das habe ich dann gefördert, indem ich sie öfters dann Sachen in der Hand gegeben habe, Geräusche. Mhm. Also unbewusst habe ich alle Sinnesorgane aktiviert. Mehr als wie beim ersten Kind. Mhm. Ja? Und dann habe ich ja diese Vergleiche gehabt. Was nimmt die wahr? Und dann hat sie immer nach dem Licht geschaut.
Okay. Mhm.
Und dann habe ich mit bunten Lichtern gearbeitet. Da habe ich meine Taschenlampe geholt. Und da gab es ja so Kreise in viele Farben, die man einsetzen konnte. Mhm. Und das habe ich dann immer angestrahlt. Und dann guckte sie immer ganz intensiv nach Farben. So habe ich natürlich angefangen. Dann gab die Frühförderung mir auch natürlich Tipps mit Musik, habe viel mit ihr gesungen und auch Geräusche gemacht mit Papier, mit Gegenständen, ja. Ja, und so kamen wir immer ein Stück voran.
Mirjana, kannst du dich erinnern, wie wichtig dir das Sehen war? Oder war dir das Hören wichtiger oder das Fühlen? Kannst du dich erinnern als Kind?
Schon das Sehen, glaube ich. Also alles, aber das Sehen wurde bei mir halt komplett geführt. Also Farben waren mir ganz wichtig. Mhm. Und das ist ja das, was mir bis heute geblieben ist sogar. Und ich gucke immer noch nach Farben. Also ich kann mich sogar an diese Taschenlampe, die du gerade erwähnt hast, sogar erinnern, weil meine Mama die immer genutzt hat. Und ich habe das bis heute. In meinem Büro, meine Wand hat Farben. Bei mir hat alles Farben.
Weil du sie jetzt auch wahrnimmst?
Weil ich sie jetzt noch sehen kann.
Weil du sie jetzt noch sehen kannst.
Und die Ärzte reden da von einer Sehintelligenz. Eigentlich sehe ich die gar nicht mehr. Aber ich sehe sie. Also es ist verrückt. Mhm. Vielleicht lag das auch an der ganzen Förderung. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber die Ärzte sagen, du kannst es medizinisch nicht mehr sehen, aber dein Gehirn erinnert sich.
Krass.
Ja.
Was für ein tolles Gehirn.
Ja, gute Förderung, würde ich sagen. Gute Förderung. Genau, das Sehen war schon immer wichtig. Also ich hatte ja auch ein ganz normales Leben. Also meine Mama hat ja mich so viel gefördert, dass ich ganz normal leben konnte. Ich habe mit meinen Freunden Fahrradtouren gemacht. Ich bin mit dem Roller gefahren. Ich bin Schlitten gefahren. Ich bin vom 5-Meter-Turm gesprungen und so weiter. Ich habe das nie, meine Mama hat immer gesagt, geht nicht, gibt's nicht, mach halt. Und ich bin, weiß ich nicht, Baumbuden haben wir gebaut. Also ich hatte eine völlig normale Kindheit. Auch die Urlaube, wir sind viel auch in den Urlaub gefahren. Ich habe jeden Tempel irgendwie in Italien kennengelernt, das Disneyland in Paris, also wirklich alles. Das war völlig normal.
Und du hatte sie Kontaktlinsen die ganze Zeit als Kind, oder?
Ja, die Kontaktlinsen blieben immer drin. Und wenn sie dann geschlafen hat, wie das so bei Babys ist oder Kleinkindern, die Augen gerieben, da war die Linse weg. Mhm. Und dann ging es auf die Suche. Und da mussten wir schnell zum Augenarzt, um die Kontaktlinse einzusetzen. Ne? Irgendwann beherrschte ich das.
Boah.
Und mit der Zeit habe ich ihr das dann auch beigebracht, weil sie liest ja kein an ihre Augen, verständlich, auch nicht an ihrem Gesicht. Durch die ganzen Narkosen, die sie bekam, es war schon schwierig.
Ja.
Und dann habe ich ihr das beigebracht und da war sie 4 Jahre alt, als sie erst einmal ihre Linsen einsetzen konnte.
Wow.
Das eine Auge, das linke Auge, was noch sehen konnte, das andere nicht mehr. Mhm. Dann habe ich ihr beigebracht, alle Medikamente, die sie bekam, um den Druck zu senken, auswendig zu lernen. Wofür und wie oft sie braucht. Und dann habe ich hier eine Kette gekauft mit einem Medaillon. Und da habe ich alles in klein geschrieben. Alle Medikamente, die sie nahm.
So einen kleinen Spickzettel.
Genau. Und das hat sie dann immer, Adresse war auch drin. Und
super.
Da habe ich immer zu ihr gesagt, wenn dir mal was passieren sollte, im Kindergarten oder Schule, und ich nicht sofort da bin, damals hatte ich kein Handy, habe mich auch immer geweigert, muss ich dazu sagen. Und habe ich gesagt, dann weißt du dir immer zu helfen mit diesem Medaillon. Das war so ein kleiner silberner Medaillon.
Toll. Und so war es damals auch.
Und so war es da.
Was für eine tolle Idee.
Ja, als ich 8 war, hatte ich mir den Arm gebrochen. Und meine Mama war nicht da. Und dann kam der Krankenwagen und ich habe denen sofort gesagt, was ich habe, welche Medikamente ich nehme, was ich auf gar keinen Fall haben darf. Und dann bin ich erst mitgefahren. Also ich war sehr, sehr selbstbestimmt.
Ja. Boah, cool. Ja. Krass.
Und die Krankheit hieß ja jetzt, das Gesamtbild dieser Erkrankung heißt ja Petersche Anomalie.
Petersche Anomalie.
Genau, das. Ne? Mhm. Und dann habe ich immer zu ihr gesagt, merkte das, das habe ich aber auch aufgeschrieben in diesem Medaillon. Die meisten Ärzte wussten nichts damit anzufangen.
Ja, habe ich auch noch nie gehört.
Ja, das ist ja, das wird ja immer nach den Ärzten benannt, die diese Erkrankungen
erforschen.
Genau. Und dann habe ich immer zu Mirjana gesagt, erklär denn das bitte, dass es nicht nur eine Krankheit ist, dass es mehrere Sachen sind, damit die dann auch wissen, was sie zu tun haben. Mhm. Ja? Vor allem keine Nasentropfen, das dürfte sie damals nicht, weil es den Augendruck anstieg. Also das war wichtig. Ja, und so kam sie immer gut durch und ich war beruhigt, wenn was war.
Und eine Frage noch zu deiner Erziehungsmotivation. So wie ich das heraushöre, war dir wichtig, dass deine Tochter nie abhängig von dir oder von ihrer Familie sein soll, sondern ganz besonders, dass sie eigenständig und selbstbestimmt wird. Das hast du immer versucht, hier guck mal, so, das musst du wissen, du musst das selber können und wenn du ein Problem hast und wir sind nicht da, dann musst du es selber lösen.
Ja, das war mir sehr, sehr wichtig, dass sie ein ganz normales Leben führt. Mhm. Ich habe immer gesagt, wenn du Hilfe brauchst, dann nimm sie auch an. Das fiel ihr schwer, aber sie musste es lernen. Mhm. Und wenn sie draußen war und von den Kindern gemobbt wurde, ach, du bist ja blind, du siehst das nicht, dann kam sie heulend rein.
Und wurde rausgeschmissen.
Du hast sie wieder rausgeschmissen?
Ja.
Was hast du ihr gesagt?
Hört sich jetzt sehr hart an. Nein, ich habe gesagt, das gibt es nicht. Zeige bitte, dass du nicht blind bist, dass du das siehst, dass du noch ein bisschen länger brauchst. Ja, und jetzt gehst du bitte raus.
Das war richtig gut, ja.
Wie erinnerst du das, Mirjana? Wie war das für dich? Deine Mama hat doch nichts da, du kommst nicht nach Hause, geh wieder.
Ja, er ist so, oha, okay, und das, im Endeffekt war es aber richtig gut.
Mhm. Ja.
Ich denke mal, dass das dann ihr Selbstvertrauen oder Wert gestiegen ist, ne?
Auf jeden Fall. Sie musste ja auch. Dann,
ja.
Und wenn sie dann draußen gespielt hat und es kamen Kinder dazu in unsere Siedlung, wir waren ja alles junge Familien damals, und wenn die Kinder dann kamen und gesagt haben, du siehst ja nichts, wir können dich nicht mitnehmen, da hat sie gesagt, du bist blind, weil ich sehe das.
Ja, und meine Freunde haben mich auch immer beschützt. Also, wir waren da immer so eine Clique. Mhm. Wir sind halt zusammen groß geworden und die haben mich immer beschützt. Also, das war nie ein Problem.
Als du in die Schule gekommen bist, hast du anfangs gesagt, da ist dir erstmal mehr aufgefallen, dass du anders bist oder dass du eine Einschränkung hast. Weil man dort lesen muss von der Tafel, schreiben lernen muss oder warum? Oder waren einfach, weil andere Kinder waren, die anders mit dir umgegangen sind? Oder wodurch kam das?
Sowohl als auch. Also ich war auf einer Waldorfschule, weil damals Inklusion gab es ja in dem Maße noch nicht. Ja. Und meine Eltern hatten halt die Entscheidung, entweder eine Förderschule oder eine Waldorfschule. Und dann haben sie sich halt für die Waldorfschule entschieden, was ich auch sehr, sehr gut finde, auch im Nachhinein.
Ja.
Aber Waldorfschule heißt auch, entweder du kommst mit, so wie wir das möchten, nach unserem Rudolf-Steiner-Prinzip, oder du hast Pech gehabt. Das heißt, es gab keine Hilfsmittel, es gab nichts eigentlich. Dann gab es mal irgendwann den GU-Unterricht, also halt gemeinsamer Unterricht, dass eine Lehrerin aus der Förderschule kam, die aber eigentlich auch nicht wirklich ausgebildet war im Bereich Sehbehinderung, sondern die war im Bereich geistige Entwicklung ausgebildet. Gut. Das heißt, das hat eigentlich mehr Schaden.
Das hat dir nichts gebracht bei so einem intelligenten Menschen, sondern...
Das hat mir nichts gebracht. Ja. Und die Kinder haben natürlich gesehen, ah, das Auge sieht anders aus. Ah, die muss immer in der ersten Reihe sitzen. Mhm. Ah, die zeichnet nicht Millimeter genau, sondern Zentimeter eher. Und das war schon schwierig, da klarzukommen. Mhm. Aber auch da hat meine Mama immer gesagt, du schaffst das, du kommst klar und du machst das. Und dann hatten wir damals damals, das weiß ich noch, das Forstpraktikum, da mussten wir Bäume fällen. Und nach dem dritten Baum, du musst dann die Fallrichtung bestimmen und dann mit der Bügelsäge an diesem Baum sägen. Oh, und nach dem dritten Baum habe ich gesagt, ich kann nicht mehr, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, ich sehe es nicht mehr. Doch, du machst das, die anderen haben auch drei Bäume gefällt und du machst das jetzt. Dann habe ich es gemacht und habe die ganze Telefonleitung des Dorfes geklappt. Oh Gott. Und natürlich alle super sauer. Und dann war ich natürlich wieder dieses, ne, das Kind, was den dritten Baum nicht fällen konnte. Aber ich habe mich immer durchgesetzt. Und meine Mama war oft auch da zur Handarbeit oder sonst was. Zum Beispiel hat sie mir auch, es gab ja keine Hilfsmittel von der Schule, also es war nicht gewünscht. Und ich wusste nicht, wo die Häkelnadel endet und anfängt. Dann hat meine Mama mir einfach mit einem roten Nagellack an der Kante der Häkelnadel einfach einen Strich gemacht. Und so konnte ich häkeln.
Weil du die Farben wieder dann wahrgenommen
ja,
hast.
Ja, genau. Oder bei der Stricknadel hat sie mir aus Knetwachs in Grün, weil Grün war früher meine Lieblingsfarbe, hat sie mir so bunte, so dicke Kugeln gemacht. Unten an der Nähnadel. Mhm. Und dadurch ist mir die Wolle nicht verrutscht. Und ich habe alles gehäkelt, alles genäht. Ich habe Marionetten gebaut, alles Mögliche.
Wow.
Weil meine Mama halt, also meine Mama war sonderpädagogisch deutlich besser aufgestellt als...
Ja.
Die Sonderpädagogen, die damals bei uns waren.
Du hattest, Theresa, du hattest ein Gefühl dafür, was deine Tochter braucht und hast dann auch direkt die Kreativität gehabt, das umzusetzen, ne?
Ja, also ich habe ja gesehen, was sie kann, was sie leistet. Die haben das ja boykottiert, die Schule in Gelsenkirchen, die nach Hause kam, auch die Lehrerin. Und da fühlte ich mich auch alleine gelassen, nicht ernst genommen, denn ich kenne ja mein Kind, ich bin ja 24 Stunden mit ihr zusammen und ja, und dann habe ich gezeigt, dass es auch anders geht, ne? Ja.
Wir haben heute eine Journalistenpraktikantin da und zwar ist das meine Tochter Elisa, die ist jetzt in der zweiten Klasse und sie würde gerne eine Frage stellen.
Also als du in die Schule gekommen bist, auch wenn du blind warst, hast du... Also, du warst ja nur auf einem Auge blind. Hast du dann auch gesehen, ein Kind, auch wenn ich jetzt blind bin, das wird meine Freundin, auf die kann ich mich verlassen oder mein Freund. Also, hattest du schon auf den ersten Blick eine erste beste Freundin oder einen Freund?
Ja, das ist eine wirklich tolle Frage, weil ja, hatte ich. Ich war ja die Einzige, das einzige Kind, was eine Sehbehinderung hatte. Aber ich hatte dann auch eine Clique, so aus 5, 6 Mädchen. Und das waren dann meine Freunde. Und das ging auch relativ schnell, oder? In der ersten Klasse schon, ne? Ja. Wurde ich auch zu Geburtstagen eingeladen und umgekehrt. Ja.
War das für Kinder, wie erinnerst du das, wie Kinder damit umgegangen sind? Anders als Erwachsene?
Meinen Freunden war das irgendwie immer egal. Also die, wenn wir Flummi gespielt haben, haben die gesagt, ja, der Flummi kommt von rechts, weil ich den nicht gesehen habe. Oder auch meine Freunde, ne? Also wir haben ja auch Fußball gespielt und so. Und ich war mal die im Tor stand. Und ich habe gesagt, seid ihr euch sicher? Ja, mach mal. Also das war alles ganz locker und ganz entspannt. Also das war nie so...
Ja, es gab Kinder, die haben natürlich, die sahen das anders. Dieses Handicap.
Okay. Aber nicht im Freundeskreis.
Die haben es nicht in dem Freundeskreis.
Das sind nie Freunde geworden.
Nee.
Also die Klasse bestand ja aus über 40 Schülern.
Boah, über 40.
Und eine Lehrerin, die völlig überfordert war. Mhm. Ich war die einzige Mutter, die ehrenamtlich geholfen hat in den Handarbeiten. Und unsere Mirjana kam voran, die anderen Kinder nicht, ohne Einschränkung. Und es war nicht einfach, diese Kinder zu erklären, was ein Handicap ist. Ja. Für die war, sie ist behindert.
Ja.
Und das Wort Behinderung ist für Kinder so, ja, wie soll ich sagen, für die einen ist es, ach ja, es ist nur eine Behinderung. Für die anderen ist das ein Schimpfwort.
Ja.
Wo die dann sagen, ach, du bist ja behindert, du gehörst nicht zu uns. Ja? Mhm. Und da fehlte es, fand ich, an Aufklärung von zu Hause und auch seitens des Lehrers, der Lehrerin. Mhm. Und dann habe ich mich einfach dran gemacht, das mal beim Elternamt anzusprechen. Und ja, und wenn ich dann in die Klasse kam, um zu helfen bei den Handarbeiten, habe ich diese Kinder aufgeklärt, was eine Behinderung ist. Mhm. Dass es gar nicht so schlimm ist, wenn man weiß, was es ist, woher es kommt und wie man damit umgeht. Und da war ein kleiner Junge und der hatte sich einen Arm gebrochen. und suchte meine Hilfe. Und dann habe ich ihm erklärt, dass der jetzt eine Behinderung hat. Das war für ihn ganz schlimm. Und da habe ich gesagt, so schlimm ist es doch nicht, du lebst doch. Ja, es ist, wie ich ihm das erklärt habe, du hast deinen Arm jetzt in Gips, bist eingeschränkt und das behindert dich in deiner Arbeit. Und das hat er dann verstanden. Und ja, und da fühlte ich mich auch wieder alleine gelassen von der ganzen Gesellschaft.
Ja, ist gar nicht deine Aufgabe eigentlich. Ja.
Und auch seitens der Lehrer. Ich weiß noch, ich war in der zweiten Klasse. Ich war so alt wie Elisa. Mhm. Und da hat meine Klassenlehrerin gesagt, vor der ganzen Klasse, ich weiß gar nicht mehr, um was da ging, aber sie hat gesagt, Mirjana, du hast ja was an den Augen und die Augen formen sich aus dem Gehirn und deswegen ist dein Gehirn krank und du bist nicht so intelligent wie die anderen Kinder.
Was ist das denn für eine blöde Bitch, Entschuldigung,
ja, bitte. Total. Ja,
also, wie kann man denn sowas sagen?
Und sowas als Pädagogin. Und ich wusste immer, dass ich zu Hause ganz oft mit meiner Mama sprechen kann und dass sie das für mich regelt oder dass sie mir sagt, wie ich es regeln soll. Und so war es auch. Und man, also weder meine Mama noch ich konnten uns in irgendeiner Art und Weise auf diese Lehrer oder so verlassen. Boah. Wir mussten da immer als Team durch.
Ja.
Und ich weiß noch, wir haben ganz oft Englandfahrten gemacht und ich wollte das auch immer mitmachen. Meine Mama hat gesagt, wenn du es möchtest, kannst du es machen. Das waren dann so Tagestrips oder so nach London und ich war dann 13, 14 in der Pubertät. Dann ist es ja auch ganz cool, mal nach London.
Ja.
Und meine Mama hat mir immer alles beigebracht, wie ich einen Atlas lese und so weiter und so fort. Und in London war ich diejenige, die verloren gegangen ist mit 13 in einer Riesenstadt.
Boah.
Und ich hatte Gott sei Dank einen Atlas dabei, weil Waldorfschüler haben alle einen Atlas dabei gehabt früher. Und tatsächlich konnte ich mich mit dem Atlas zurechtfinden. Und dann habe ich mich irgendwie durchgekämpft da in London und habe unseren Bus wiedergefunden.
Krass, so Mart.
Ja.
Und Hut ab. Also, meine Güte. Also sie war überlebensfähig.
Offensichtlich.
Ich bin klar gekommen. Offensichtlich.
Ja, wow, mega. Offensichtlich, ja. Ich habe ja zurückgefunden. Und war dann nachher sogar nochmal mit in England. Ne?
Ja, ja. Also, bist ja ein paar Mal verloren gegangen, ne?
Okay.
Ja, mehrmals so in ihrem Leben.
Aber auch heute noch, ne? Auch wenn sie Lies mal nicht führt oder so, wenn sie mal krank ist oder so, gehe ich auch heute noch verloren.
Das ist dein Hund, ne?
Ja. Ja, genau.
Aber es ist erstaunlich. Ich habe ja keine Orientierung.
Ich auch nicht so gut.
Völlig orientierungslos. Und wenn wir dann immer fahren, wenn ich sie irgendwo hingebracht habe und dann wusste ich nicht mehr, wo ich war, auch Mama, wir müssen jetzt nach da und nach da. Woher weißt du das? Die hat sich bestimmte Sachen gemerkt, Geräusche, ich weiß
das
es
nicht. Das
ist
heute noch so.
Ne? Also wir finden immer nach Hause.
Das ist heute noch so.
Bis jetzt sind wir noch nicht ins Ausland gelandet. Ne? Wir sind immer wieder
noch nicht in Holland, in Amsterdam gewesen. Oder also gelandet, obwohl ihr nach Herne wolltet oder Oberhausen.
Und manchmal ist es, also es klingt ja immer super dramatisch, ne, wenn man dann blind wird. Und es ist auch dramatisch und es ist auch furchtbar gewesen, aber es war auch teilweise echt witzig, ne, was wir so
auch
erlebt
heute
haben.
Noch, wenn wir zusammen im Auto sitzen und ich mich über irgendetwas ärgere, dann sage ich immer, Mirjana, guck doch mal, was da vorne wieder los ist. Mama, ich sehe es, beruhig dich.
Ja, genau. Ja.
Also Humor spielt auch eine gute, ist ein guter Helfer, die Sachen nicht so ernst zu
nehmen. Ja, total. Absolut.
Du bist auf der Waldorfschule geblieben?
Nee. Nach 10 Jahren musste ich runter. Also ich hatte eigentlich die Aussicht, mein Abitur da zu machen und die Ausbildung. Und nach 10 Jahren ist denen eingefallen, ach, die ist ja doch sehbehindert, die muss gehen. Und dann musste ich runter. Und dann mussten wir schnell eine neue Schule suchen. Und dann habe ich mir hier in Herne eine Schule angeguckt. Die hätte mich auch genommen, weil ich hatte eigentlich auch damals eine Gymnasialempfehlung. Und dann haben die mir aber gesagt, hey, schau dir doch mal Soest an. Das ist eine Berufsschule für Blinde und Sehbehinderte. Und ich sage, was soll ich denn da? Also ich kannte ja keine Blinden und Sehbehinderten außer mich. Und ich dachte so, was soll ich denn da? Also ich hatte halt super große Vorurteile. Und ich wusste noch nicht mal, wo Soest ist zu dem Zeitpunkt. Und meine Mama hat gesagt, doch komm, wir gucken uns das mal an. Und wenn du es nicht willst, dann kommst du hier nachher in die Schule. Und dann habe ich es angeguckt und dachte so, wow, das ist ja mega. Also es sind kleine Klassen, die Lehrer sind super nett und wow, also ich krieg Blätter, wo die Schrift größer ist als Schriftgröße 11 und ich kann das ja sogar ohne Lupe sehen, das ist ja der Hammer. Also ich war das ja überhaupt nicht gewöhnt. So, oder ach cool, die Tafeln, da werden die Buchstaben einfach größer geschrieben, die Tische sind näher dran, man hat irgendwie nochmal andere Lupen und dann dachte ich so, cool, das mache ich. Und genau, dann bin ich da auf die Schule gekommen. War aber sehr lange da, weil in der Zeit war ich ja in der Pubertät auch und wurde ja ganz, ganz oft operiert, 40 Mal, bis ich dann blind wurde. Ich war dann Monate immer blind, dann wieder sehend, dann wieder blind, dann wieder sehend. Und dadurch musste ich auch viele Schuljahre wiederholen und habe mich dann von ganz unten in dieser Schule, weil ich bin ja ohne Abschluss von der Waldorfschule gegangen worden sozusagen und musste dann nochmal ganz unten anfangen und habe dann bis zum Abi durchgezogen und bin danach an die TU Dortmund gegangen.
Wow.
Genau.
Nochmal kurz auf diese Operationsphase zurück. Warum in der Pubertät? Also was war da, nochmal kurz medizinisch vielleicht, wenn du dich erinnerst, Theresa, die Erklärung, warum sollte sie dann nochmal operiert werden? Was hat das mit der Pubertät zu tun?
Es war ja so, dadurch, dass sie diese Tropfen bekam, war das Auge sehr vernarbt. Mhm. Das vordere und hintere Abschnitt des Auges war sehr vernarbt. Mhm. Und durch diese Vernarbung entstand dann in der Pubertät hormonell bedingt auch ein Glaukom. Mhm. Und das haben die versucht, durch mehrere Operationen in den Griff zu bekommen. Aber es war ein sehr aggressiver Glaukom. Und und dann haben die versucht, erst wurden immer Ausschabungen vorgenommen und dann wurde die Netzhaut geöffnet. Das war die letzte Chance. Ja. Und bei der Netzhautöffnung ging auch gut. Da kam ja auch Öl rein, bis sich das Auge wieder aufbaut. Mhm. Ja, und da ging sie sehend im OP rein und kam blind wieder raus, weil sich während der Operation die gesamte Netzhaut abgelöst hat. Ja, und dann ging die Odyssee von vorne los. Mhm. Ja, dann war sie lange erstmal zu Hause, um erstmal diesen Verlustschmerz zu verarbeiten. Ja, und dann hat sie angefangen mit der Schule wieder in Soest, die Brailleschrift zu lernen, Stockführung, ja.
Genau, ich war damals in der Ausbildung.
Wie war das für dich, Mirjana, diesen Verlust, da war wahrscheinlich eine große Hoffnung mit verbunden mit der Operation, dass es besser wird.
Ja.
Und dann ist es genau ins Gegenteil gekommen und du, keine Ahnung, ich stelle mir das jetzt so vor, du wachst aus der Narkose auf und dann wird dir erstmal gesagt, oder das Erste, du merkst vielleicht schon, dass du nicht mehr sehen kannst und dann wird dir gesagt, es ist leider schief gegangen. Ich meine, wie schrecklich einfach.
Ja, voll. Und die erste Person, die ich gehört habe, war meine Mama. Mhm. Die stand direkt neben mir und es war furchtbar, es war wirklich die Hölle und ich dachte, ich werde nie wieder leben können, nie wieder. Ich habe mich ja noch nicht mal getraut zu laufen. Ich habe gesagt, ich werde nie wieder lesen, schreiben, laufen, alles Mögliche. Meine Mama hat immer gesagt, hol dir einen Hund, wir holen dir einen Hund. Ich habe gesagt, ich will keinen Hund, ich mag keine Hunde. Und also wie das halt war. Und dann habe ich halt die blindentechnische Grundausbildung gemacht und musste ins Internat ziehen. Oh, das war auch furchtbar, ne? Mhm. Das war ich die Woche immer da und am Wochenende zu Hause und habe immer den ganzen Frust dann an meinen Eltern abgelassen, wenn ich dann wieder halt hin musste. Aber ich habe dann sukzessive alles gelernt und dachte so, okay, irgendwie funktioniert das ja doch. Mhm. Mit dem Stock bin ich nie vertraut geworden. Ich habe bis heute Angst vor diesem Stock. Das heißt, ohne Hund bin ich nicht lebensfähig. Das kann ich, glaube ich, so sagen. Mhm. Aber dann kam Fenja in mein Leben und seitdem, also dann habe ich alles gemacht. Wieder komplett reisen und alles Mögliche. Und dann kam halt Celis. Genau.
Nochmal eine Frage zu dem Stock. Warum fühlst du dich mit dem Stock nicht wohl?
Weil ich schnell laufe. Das kriege ich auch nicht weg. Ich bin 21 Jahre immer normal schnell durchs Leben gelaufen. Und mit dem Stock musst du halt ganz langsam, also was heißt ganz langsam, aber mir fehlt die Sicherheit. Und jetzt gerade auch mit den E-Autos und den E-Scootern und den Baustellen. Genau, die Celis hat mich vor ein paar Monaten vom E-Auto gerettet.
Boah.
Ich wollte schön die Straße überqueren, habe ihr gesagt, voran. Und sie so, nee, und blieb sitzen. Und hat richtig, richtig stur sitzen geblieben und in dem Moment fuhr ein E-Auto vorbei. Wäre ich mit einem Stock unterwegs gewesen, wären wir heute nicht hier.
Krass.
Ja. Und dieser Stock ist für mich, ich nutze ihn. Also es hat auch nichts mit irgendwie Eitelkeit oder Stigma oder so zu tun. Wenn Celis im Freilauf ist, nutze ich ihn. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Mhm. Aber ich im Straßenverkehr, ich bin wie gelähmt. Mhm. Also das ist wie, als würde ich nochmal das Augenlicht verlieren. Also dieser Stock, der gibt mir zu wenig Sicherheit, gerade in der heutigen Zeit.
Ja. Der Hund, was ermöglicht er dir? Was ist das Tolle, einen Assistenzhund zu haben? Was kannst du mit einem Hund?
Ach, alles. Also ganz viel. Also zum einen, sie bringt mich zur Arbeit. Sie bringt mich zu Ärzten. Sie bringt mich, ich kann das, also mein alltägliches Leben, also diese, man spricht ja immer von der gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, aber genau das ist es auch.
Ja.
Also keine Ahnung, wenn ich irgendwie zum Bäcker möchte, bringt sie mich zum Bäcker. Wenn ich meine Eltern besuchen möchte, bringt sie mich zu meinen Eltern.
Weil sie diese Adressen kennt, weil genau, sie weiß,
das,
wo das ist.
Genau, das hat sie alles konditioniert bekommen. Oder als ich noch Fenja hatte, habe ich mit Fenja studiert. Ich hätte nie studieren können, wenn Fenja nicht da gewesen wäre. Mhm. Also die hat mich überall hingebracht. Die kannte jeden Hörsaal, die kannte die Food-Fakultät, die kannte im Winter den Glühweinstand, im Sommer den Grill. Also die kannte alles, was man als Student braucht.
Wow.
Ja, und Celis kennt halt auch, ne? Die Stadt, ich bearbeite ja bei der Stadt Herne. Und da kennt sie halt auch die Büros. Sie weiß einfach, wo wir hin müssen. Auch wenn wir mal einen Außendienst haben innerhalb des Stadtgebiets, wo wir uns auskennen, bringt sie mich dahin. Also man kann halt viel autarker sein und seine Professionalität auch einfach zeigen und seine Kompetenzen. Weil das gehört ja schon dazu, sich auch zurechtzufinden in der Umgebung.
Du reist auch.
Genau.
Du traust dich auch, jetzt nicht nur London mal einen Tag zu machen, sondern du reist auch in ferne Länder,
ja,
wo es komplett anders ist, wo man vielleicht auch Sprachschwierigkeiten hätte, wenn man verloren ginge.
Ja.
Warum mutest du dir das zu? Jetzt ist mal die blöde Frage.
Weil ich es liebe. Ich liebe es zu reisen. Ich reise nicht alleine. Mhm. Das würde ich aber auch als sehende Person nicht machen, weil ich glaube, ich würde mich mit mir selber langweilen irgendwann. Mhm. Ich reise halt mit Freunden oder meinem besten Freund auch ganz viel oder halt eben meinem Partner. Mhm. Wenn ich Fernreisen mache, dann ist Celis bei meinen Eltern. Mhm. Dann hat sie quasi Urlaub bei Oma und Opa sozusagen. Und wir haben ja noch den Familienhund, den Lego. Das heißt, dann macht sie da Urlaub. Mhm. Aber so innerhalb Europas fliegt sie auch mit. Also mein bester Freund, der wohnt in Schweden mittlerweile. Und da sind wir dann, Celis und ich, zusammen hingeflogen und wurden dann tatsächlich sogar in die Business Class eingeladen.
Wow, ja. Oh mega.
Ja, das war echt ganz cool.
Wie erlebst du das Leben heute? Ist es leicht? Also kannst du eigentlich alles machen, was du möchtest? Sind die Menschen grundsätzlich nett? Hat man Verständnis? Versteht man euch als Team, dich und deinen Hund? Wie würdest du es grundsätzlich sagen?
Also ich bin froh, dass die Erblindung kam, weil jetzt bin ich freier dadurch, weil ich musste mir ja in diesen 10 Jahren des Prozesses immer Gedanken machen, wie viel kannst du sehen, wie oft, wie lange geht das noch, und ich habe immer versucht, die ganze Welt noch irgendwie einzusaugen, und ich wurde nachts wach und konnte nicht mehr weiterschlafen, weil ich Angst habe, dass wenn ich dann irgendwie morgens aufstehe, blind bin. Das habe ich alles nicht mehr. Also ich bin komplett losgelöst von irgendwelchen Ängsten, und dadurch kann ich einfach richtig, richtig frei und entspannt mein Leben leben. Was Blinden für Hunde anbelangt, ist Deutschland, und das Vorreiterland, weil Deutschland hat ja die Blinden für Hunde eingeführt. Mhm. Heutzutage sind wir leider ein Entwicklungsland, weil wir immer wieder erklären müssen, dass der Blinden für Hund Zutrittsrechte hat und so weiter und so fort, und dass es ein anerkanntes Hilfsmittel ist. In anderen Ländern ist es so, wenn du zum Beispiel nach Australien oder Kanada oder so fliegst, die Leute freuen sich, wenn jemand mit einem Blinden für Hund da reinkommt. Egal, ob du beim Arzt bist oder sonst wo, die Leute freuen sich. Mhm. Und hier ist erstmal Abwehrhaltung. Mhm. Und da gibt es noch viel zu tun. Also ich engagiere mich ja auch in dem Verein der Deutschen Blinden für Hunde e.V. Mhm. Und wir machen uns halt dafür stark, dass der Blindenführhund auch als Hilfsmittel im SGB 5 bleibt, weil das ist ja auch oft so, dass das sehr umstritten ist oder beziehungsweise darüber sehr viel gestritten oder diskutiert wird, weil andere Assistenzhunde halt nicht im SGB 5 sind, und der Blindenführhund hat da nochmal eine Sonderstellung, was aber auch gut ist und was auch wichtig ist und was auch so bleiben muss. Genau, also dafür kämpfen wir, und ich habe viel Kraft, ich habe einen langen Atem, und ich werde mein ganzes Leben mit Führhunden verbringen. Deswegen habe ich auch noch viel Zeit, die Gesellschaft aufzuklären.
Und das willst du auch, und das machst du ja auch schon. Du hast dafür gesorgt, dass Herne die blindenfreundlichste Stadt im Ruhrgebiet, wenn nicht eine der blindenfreundlichsten Städte in ganz Deutschland ist. Du setzt dich nicht nur für dich ein, sondern auch für andere Menschen mit Sehbehinderung. Ja. Und dir ist es nicht nur wichtig, und das finde ich so bemerkenswert, Mirjana. Also du willst die Welt verändern, und das machst du.
Danke.
Ja, also auch mit deinem Hund zusammen, der dir die Kraft gibt, und aber dein Charakter, dass du einfach weißt, wer du bist, und dass man dich nicht veräppeln darf und dass man dich nicht übergehen darf, sondern dass du eine Stimme hast und die du einsetzen willst, das finde ich mega.
Ich glaube, das sind die guten Gene, weil bei meiner Mama ist es auch so, wenn Mama was will, dann gib es ihr einfach, weil sie bekommt sowieso. Also ich glaube, da sind wir gleich, ne?
Ja.
Du noch ein bisschen krasser als ich, glaube ich, aber...
Seid ihr dasselbe Sternzeichen?
Nee, tatsächlich nicht. Ich bin Steinbock und du bist
Waage.
Du bist Waage, okay, ganz unterschiedlich. Aber Theresa, jetzt, wenn du deine Tochter siehst, mit Berufsausbildung, mit wahnsinnig vielen Herausforderungen, die kamen, so wie, wenn du nochmal zurückblickst, was du für Sorgen hattest, wie ist es geworden letztendlich?
Ja, also heute sind wir stolz und froh, wo sie jetzt steht und was sie noch so vor sich hat und ihre ganzen Pläne. Und ich würde mir wünschen, dass die Gesellschaft offener wäre und dass auch viele Eltern für ihre Kinder mit einem Handicap mehr kämpfen würden. Weil man wird ja auch in Stich gelassen von Ämtern,
ja,
von Krankenhäusern, von Ärzten. Es gibt keine Aufklärung. Und ich sag mal, wenn man noch jung ist und in so eine Situation kommt, da braucht man jemand, das einen an die Hand nimmt und auch in diesen Richtung begleitet. Und das fehlt mir hier, wenn ich das so höre von anderen, wo Kinder ein Handicap haben oder Enkelkinder, wie die sich allein gelassen fühlen. Und das finde ich wirklich mehr als traurig. Weil es geht ja hier um Menschen. Es geht ja nicht um Kleidung, das mir heute nicht gefällt und wegstecke.
Ja.
Es geht hier wirklich um Menschen. Und Kinder sind nun mal unsere Zukunft.
Ne? Voll.
Und da muss man die nicht so an der Ecke drängen und sagen, ach, du kriegst das sowieso nicht gebacken, du kriegst das nicht hin. Das ist falsch. Und das erlebe ich immer wieder. Und da wünschte ich mir von der Gesellschaft, dass da mehr getan wird.
Ja. Menschlichkeit ist nicht in Mode, gerade in der Welt auch. Ne?
Nein.
Und im Speziellen auch. Das heißt, du hast dich für eure spezielle Situation stark gemacht. Natürlich, deine Motivation war, dass es deiner Tochter gut geht. Und du bist auch ein Mensch, der sich das erarbeitet und der sich die Infos holt und dann selber Ideen hat, wie zum Beispiel mit den Stricknadeln. Du hast dich dort durchgekämpft. Aber deine Beobachtung ist, so wie ich das verstehe, wäre heute jemand in einer ähnlichen Situation, die Wege sind noch nicht geebnet, dass er sagt, ach, jetzt weiß ich, da frage ich und dann werde ich die Hilfe bekommen, man muss, ist es immer ein Kampf.
Ja, es ist ein Kampf, richtig. Und
was müsste sich verändern, damit es leichter wird?
Also ich habe damals, als ich in diese Situation reinkam mit Mirjana, habe ich unsere Augenärzte und Kinderarzt gefragt, ob man nicht so Flyer oder Informationen, da gab es das noch nicht so mit Handy und Computer, ob man da nicht so Infoblätter, ne?
Ja.
Dass man die verteilt bei den Ärzten, Kinderarzt, bei der Stadt, überall in den Kliniken. Ich war auch bereit, das auch zu machen ehrenamtlich. Nein, da wurden mir die Türen zugemacht, ne? Das geht nicht. Nein, dafür sind wir nicht zuständig. Nein, tut mir leid, nee, nein. Da müssen Sie den Kinderarzt fragen. Ja, nee, ich auch nicht. Da müssen Sie den Augenarzt fragen. Ja, da müssen Sie in eine Klinik. Nein, wir auch nicht. Da müssen Sie bei der Stadt. Da müssen Sie beim Gesundheitsamt anfragen. Ja, nee, tut uns leid, das hatten wir noch nie gehabt. Dann zur Krankenkasse. Ja, nee, also so einen Fall hatten wir noch nie. Nee, da tut uns leid. Da wissen wir jetzt auch nicht. Ne? Und so sind die Jahre vergangen und wir sind immer noch da.
Ja,
wir sind 37 Jahre nicht weitergekommen und das finde ich sehr bedauernswert.
Ja.
Ja? Und total. In den Kliniken habe ich auch mit Eltern gesprochen. Es waren viele Eltern, die zu diesem Zeitpunkt auch die Kinder in der gleichen Situation hatten wie die Mirjana. Damals hieß es ja erblich bedingt Infektion, Umweltbelastung. Das konnte ich alles ausschließen bei mir und diese Eltern, diese jungen Frauen wurde das Gleiche gesagt, was ja auch nicht stimmte. Und die kamen aus der ganzen Umgebung. Und dann habe ich gefragt, ob wir nicht eine Initiative starten würden. Ich würde mich dafür stark machen. Ach nee, die haben doch gesagt, es ist nicht zu machen. Ist doch erblich, ist umweltbelastend. Also diese Motivation hat mir gefehlt. Vielleicht wäre auch mehr ins Rollen gebracht worden.
Mit den richtigen Leuten.
Ja. Deshalb habe ich immer zu Mirjana gesagt, was ich geleistet habe, war jetzt nicht viel für die Öffentlichkeit. Ne?
Aber für mich.
Aber für sie. Und da habe ich gesagt, so, und das, was ich nicht geschafft habe, das schaffst du jetzt in die Öffentlichkeit.
Ja.
Ne? Ich sage, du tust was Gutes für die Gesellschaft. sie aufzuklären, auch für die Menschen, die betroffen sind. Nutze deine Stärken und kämpfe.
Und da schließt sich ja der Kreis. Heute dürfen wir halt in deinem Podcast darüber erzählen. Ne? Du hast die Reportage mit mir damals auch für den WDR gemacht. Ja. Und so schließt sich der Kreis. Aber man muss halt Menschen finden, die sich dafür zum einen interessieren und die es aber auch mit Herzblut machen. Und das habe ich dir ja schon damals gesagt, dass ich das halt bei dir merke, dass es nicht nur deine Profession ist, sondern dass es ja irgendwie auch dich selber auch berührt.
Ja.
So, das habe ich ja auch gemerkt, als du mich begleitet hast. Und solche Menschen brauchen wir halt viel, viel mehr. Und wenn wir uns alle zusammentun, dann können wir was verändern.
Boah, dann können wir die Welt verändern. Können wir Amerika übernehmen, Mirjana.
Das
locker.
Nicole, das machen
wir. Locker.
Eine Begegnung locker. Mit einer jungen Mutter in Essen, wenn ich das noch so erzählen Klar. darf. Und der Junge hatte eine Netzhautablösung. Er war ein paar Monate älter oder jünger als Mirjana. Es hat mich unheimlich getroffen. Und dann hieß es, er könnte gerettet werden, dass der nicht erblindet, aber die Krankenkasse bezahlt das nicht. Und in Amerika gab es eine neue Forschung für diese Netzhautablösung. Und da fehlte aber das Geld. Und dann habe ich eine Initiative ins Leben gerufen, eine Spendeaktion. Habe auch was zusammengekriegt. Und dann hat man dieses Kind ermöglicht, die Eltern nach Amerika zu fliegen. Und da konnten sie ihn wirklich teilweise retten, indem ein Ring eingesetzt worden ist, damit sich die Netzhaut wieder aufbaut. Und da war ich so, ja, stolz, sagt man stolz?
Ja, natürlich.
Stolz,
ja. Zu Recht auch stolz.
Ja, dass ich mit so einem kleinen Aufwand, sage ich jetzt mal,
ein Leben verändert hast.
Ja.
Mega.
Ja, voll.
Ich habe aber noch zwei Fragen, die mir noch im Kopf sind. Ihr habt am Anfang gesagt, wahrscheinlich war es ein Ärztefehler. Wahrscheinlich hätte das gar nicht passieren müssen. Ja, du hast ein gesundes Kind auf die Welt gebracht.
Ja.
Beschäftigt euch diese Frage nach dem Warum oder gar nicht mehr?
Mich überhaupt nicht.
Also gar nicht. Ich hatte die Mirjana vorgestellt. Ich wusste immer, dass es an diese Tropfen lag.
Ja.
Aber man ist ja in der Beweispflicht.
Ja.
Ne?
Haha.
Denn als sie geboren ist, nahm man sie mir weg. Nachdem sie geboren ist, habe ich sie kurz gehabt.
Ja.
Danach musste ich ja ausgeschabt werden, weil ich die Nachgeburt war festgewachsen.
Ja.
Und dann hat man sie genommen, gemessen, gewogen, wie das,
wie das so ist.
Angezogen. Und dann fing sie furchtbar an zu schreien. Und dann habe ich gefragt, was machen Sie mit meinem Kind? Ach ja, sie kriegt so Tropfen, die beißen. Und von da ab wusste ich,
etwas stimmt nicht.
Genau. Ja. Und irgendwann habe ich sie dem Frauenarzt vorgestellt, der damals Oberarzt war.
Oh ja.
Und dann habe ich ihm gesagt, das ist die Mirjana, ja, ich erinnere mich an sie. Ne? Und dann sagte sie, was hat man mir damals in den Augen getropft? Und dann sagte er, das war Silbernitrat. Und da wusste ich, dass ich mit meiner Vermutung richtig lag. Dann habe ich ihn gefragt, ob wir nicht vor Gericht ziehen würden, gegen das Krankenhaus und die Pharmaindustrie, hat er abgelehnt. Ne?
Ich habe ihn auch gefragt. Ich habe gefragt, können Sie mir dabei helfen? Ich möchte das einmal für Gerechtigkeit sagen. Er hat gesagt, Mirjana, ich kann es nicht machen.
Ja.
Ich habe damals da gearbeitet, es geht nicht.
Ja.
Da war für mich die Sache durch. Ne?
Und irgendwann sagte mir die Mirjana, Mama, kannst du mir meine Geburtsakte zukommen lassen, als sie 18 wurde? Ich glaube, da bist du 18 geworden.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich machen. Dann rief ich im Krankenhaus an und fragte nach dieser Geburtsakte. Und dann haben die gesagt, tut mir leid, die gibt es nicht mehr. Die werden ja nach 10 Jahren vernichtet. Ich wusste aber, dass jemand die bekam.
Meine Freundin von ihrer Mama zum Geburtstag.
Die auch zum Zeitpunkt, wie ich entbunden habe, auch ihre Tochter. Da ich gesagt, das kann
aber die
nicht
hat
sein.
Nichts, die ist gesund.
Das war eine unproblematische Akte.
Ja.
Und dann kriegte ich irgendwann einen Brief und da war die Geburtsakte von unser Mario. Da waren noch Sachen, wo ich, da war ich 15, am Blinddarm operiert worden bin, mir mit 20 die Mandeln. Ich denke, wie kann das sein? Ne? Da bin ich mit diesen ganzen Akten zum Krankenhaus, ins Archiv und dann habe ich die Dame gebeten, diese Geburtsakte rauszusuchen. Und dann sagte sie, ja, eigentlich ist die vernichtet nach 10 Jahren. Ich sage, alle, Auch die von 82, wo mein Sohn geboren ist, und alle anderen sagen, ja, ja, die sowieso. Und dann fragte ich sie, wie sie sich das erklären könnte, dass ich die jetzt in der Hand hatte. Mhm. Oh, da schaute sie, ja, sie können nach Hause, ich schaue mal ins Archiv. Und da ich ja sehr ein hartnäckiger Mensch bin, habe ich ihr gesagt, dass ich 8 Stunden da bleibe, mhm, und sie 8 Stunden Zeit, mhm, hätte, diese Akte zu suchen. Am nächsten Tag würde ich mit der Presse und einem Anwalt kommen. Mhm. Und dann sehen wir weiter.
Hat man die Akte gefunden?
Ja.
Ja, ich war dabei.
Die hat, mhm, man gefunden. Und dann hat sie die geholt und wollte sie mir gerade geben. Auf einmal steht sie, springt vom Stuhl auf, reißt mir die aus der Hand, zerreißt dieses Blatt. Ich hatte nicht mal die Möglichkeit, drauf, mhm, zu schauen. Und dann fragte ich, was das für eine kriminelle Machenschaft jetzt war. Und dann meinte sie, das wäre die falsche, die wäre nicht lesbar. Sie hätte sich vertan und würde mir dann die richtige geben. Mhm. Und das hat mir gezeigt...
Das stimmt was nicht.
Genau.
Ja.
Dass es einfach Versuche waren, die gestartet worden sind, ja, und vertuscht, genau, worden, ja, ist. Ne? Und irgendwann gab es auch mal so eine Sendung mit dem Günther Jauch in Stern TV, mhm, und da haben die gezeigt, dass man dieses Silbernitrat an Küken getestet hätte. Mhm. Und diese ganzen Symptome von diesen, mhm, Küken war genau das Bild, was ich bei Mirjana und diese Kinder, die ich da an diesem Tag bei der Linsenanpassung, mhm, in Essen gesehen habe. Ja. Ja, jetzt ist es für mich so, ich habe damit abgeschlossen. Mhm. Ich kann es nicht mehr rückgängig machen, mhm, aber ich habe denen gezeigt, dass man sich nicht unterkriegen lassen soll, auch nicht von diesen kriminellen Machenschaften. Und ich würde auch jedem Elternteil raten, zu kämpfen. Ja. Nur wenn wir gemeinsam kämpfen, können wir auch was erreichen.
Ja.
Nicht nur für uns.
Ja.
An erster Stelle geht es immer um die Kinder,
ja,
weil das sind ja unsere Zukunft.
Ja, voll.
Ja? Ja. Und das ist für mich wichtig, diese Botschaft weiterzugeben. Ne?
Genau. Und vielleicht auch nochmal, Silbernitrat ist grundsätzlich kein schlimmes Medikament, nur, mhm, wenn es halt zu hoch dosiert ist. Also, mhm, ich glaube, viele Kinder bekommen Silbernitrat. Heute muss man dafür unterschreiben. Mhm. Wahrscheinlich waren sie einfach zu hoch dosiert.
Okay. Ja. Heftig auf jeden Fall. Heftig. Ich habe von diesem Silbernitrat bis jetzt noch nie gehört. Aber ich habe hier mit zwei sehr starken und motivierenden Frauen gesprochen, die ihren Weg gegangen sind, gehen und wissen, wer sie sind.
Ja.
Und ich habe große Hochachtung vor euch beiden. Eine
danke,
tolle
danke.
Mutter, eine tolle Tochter und vielen, vielen Dank, dass ihr eure Geschichte geteilt habt. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke, dass wir die hier teilen durften.
Elise, magst du noch was fragen? Letzte Frage geht an dich. Wenn du nichts hast, dann habe ich gut gefragt.
Hast du?
Bitte. Das Mikro gehört dir.
Also, ich weiß jetzt noch nicht, ob du das richtig gespürt hast, aber hat das wehgetan, als du das Silbernitrat in die Augen bekommen hast?
Das weiß ich nicht mehr. Da war ich ein Säugling.
Aber die Mama hat gerade, ihre Mutter hat gerade erzählt, dass sie sehr geweint hat. Und deswegen denke ich mal,
bestimmt,
das hat sehr wehgetan.
Das habe ich gehört.
Ja.
Bestimmt. Aber ich kann mich Gott sei Dank nicht mehr dran erinnern.
Ja. Nein, guck mal. Und jetzt darf es keine Rolle mehr spielen, weil sonst, genau, würde man zerbrechen an dem Gedanken. Das ist ja, genau, oft so, wenn man sich fragt, warum, dann kümmert man sich in Gedanken um das, was passiert ist, was man nicht mehr verändern kann.
Genau.
Und wenn man seine Energie aber und seine Kreativität und seine Gedanken auf, wie werde ich damit fertig, wie kann es besser werden oder wie werde ich glücklich, dann ist es viel, viel besser, sich damit zu beschäftigen. Aber es gibt, ja, viele Menschen, die ich auch getroffen habe. Ich glaube, da würde ich so aus meiner journalistischen Beobachtung sagen, zeigt sich, was für ein Mensch man ist. An solchen,
total,
Krisensituationen.
Ja, voll, voll. Und für mich, ich habe immer sehr gehadert mit meinen Augen und dass sie,
ja,
nicht mehr so schön aussehen,
ja,
und dass sie nicht mehr so strahlen. Und heutzutage ist mir das so egal, weil ich habe,
ja,
die schönsten braunen Augen, durch die ich gucke. Mit dem schönsten, treuesten Hundeblick, durch die ich gucke. Also ich glaube, schönere Augen gibt es gar nicht.
Das stimmt, das ist mega. Du hast tolle Augen.
Ja.
Und noch 4 zusätzliche Beine.
Ja, habe ich.
Vielen lieben Dank euch.
Danke, Mirjana.
Danke, Elisa. Danke, Nicole.
Ich danke euch sehr. Das war eine tolle Gesprächsrunde mit gutem Input von Jung und Alt hier. Aber wirklich danke für eure Stärke, die ihr gezeigt habt, die ich auch spüre, und auch eure guten Gedanken. Du hattest immer schon einen guten Plan, du hast Stück für Stück weiter überlegt und genau das Richtige gemacht und das Beste für deine Tochter ermöglicht. Aber sie hätte auch ein Mensch sein können, der schüchtern ist, der sich vielleicht doch irgendwie in die Ecke drängen lässt. Und sie hat aber da, du, Mirjana, du hast immer dagegen angekämpft und hast dich halt nicht in die Ecke stellen lassen. Und das konntest du nicht beeinflussen. Du konntest den Weg ebnen, aber sie ist ihn gegangen. Ne? Und deswegen sind wir in der blindenfreundlichsten Stadt des Ruhrgebiets in Herne, weil es Mirjana gibt. Lieben Dank euch fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie weiterempfehlt, wenn ihr sie verschickt oder wenn ihr ein paar Sternchen hinterlasst oder einen netten Kommentar. Wenn ihr Themenvorschläge habt oder selber eine tolle Geschichte habt oder eine besondere Geschichte, die ihr erzählen wollt, freue ich mich. Meldet euch gerne über Instagram oder über die Homepage nicolenoetzel.de. Jetzt erstmal danke fürs Zuhören, habt einen schönen Tag und bitte niemals vergessen, vor allem ihr Mamas. Heute hatten wir wieder so eine tolle Mutter, Theresa, ihr Mamas, wir sind die wahren Superheldinnen, wir vergessen das nur immer. Ihr seid es wirklich. Vielen Dank, bis nächste Woche.
Das war Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Noetzel.